Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 84 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir begrüßen euch heute aus einer ganz neuen Location, zumindest was den Löwenfunk angeht. Zum ersten Mal nehmen wir nämlich im SNP-Dome in Heidelberg auf. Wir sitzen hier schön in der Loge. Es ist ungefähr 2,5 Stunden vor Anwurf unseres European League-Spiels gegen Benfica Lissabon. Und ich freue mich sehr, dass Jenny Kettemann bei mir ist. Hi.
Hallo Kevin, hallo liebe Löwenfans.
Ist auch wirklich schön hier, finde ich. Ich bin großer Fan von dieser Halle. Du wahrscheinlich auch.
Oh ja, sehr. Ich liebe diese Halle. Ich finde das schön, weil richtig gute Stimmung gleich aufkommt. Das ist perfekt für die europäischen Spiele. Und ich mag auch diese Nähe. Also wenn man geht mal kurz in der Halbzeit auf die Toilette und hat einen kleinen Plausch mit den Fans und so. Ich finde, das ist alles viel näher als in der SAP-Arena. Also ich wollte die SAP-Arena auch niemals missen. Das ist die beste Multifunktionsarena, die es im Handball gibt. Aber hier ist schon nochmal gemütlicher.
Es ist halt auch schön steil gebaut und so. Ich glaube, das ist auch für die Zuschauer, man merkt es ja auch an der Stimmung. Hier ist ja klar, ist kleiner, ist ein bisschen enger. Hilft uns hoffentlich heute gegen Lissabon auch. Das ist ja jetzt wieder interessant. Der Podcast wird ja veröffentlicht, nachdem das Spiel gespielt wird. Und wir wissen einfach noch nichts.
Genau. Wir hoffen nur im Moment.
Ja. Wir hoffen und drücken die Daumen und starten mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Ja, wir haben es gesagt, in ungefähr 2,5 Stunden geht's los gegen Benfica Lissabon. Dann war jetzt die letzten 2-3 Tage immer ein Spiel. Wir kommen quasi direkt aus Flensburg. Dann war das Spiel in Lissabon, das wahrscheinlich auch so schnell niemand vergessen wird. Wie nimmst du diese Terminhatz momentan wahr?
Ja, schon Schlag auf Schlag, ne? Aber ich möchte auch betonen, ich will da nicht rumjammern. Also das haben wir uns alle so gewünscht und das haben wir uns alle so ausgesucht, beziehungsweise darauf viel hingearbeitet, das erleben zu dürfen und für uns eine Ehre, wieder europäisch spielen zu dürfen. Und deswegen müssen wir das genießen. Aber man merkt natürlich auch, dass es für die Spieler eine Umstellung ist. Wir haben so eine junge Mannschaft, da sind sehr viele dabei, die haben das noch nie gehabt, dass alle 3 Tage ein Spiel stattfindet. Und ich glaube, das ist auch eine Umstellung für sie. Aber wir als Verein, ich möchte da nicht jammern, wie gesagt. Ich finde das schön, dass wir das erleben dürfen.
Ich glaube, die Fans ja auch. Also wenn wir jetzt überlegen, heute werden wieder rund 3000 Leute hier zu den europäischen Spielen kommen. Das ist ja auch eine Steigerung. Ja, also wenn ich mir überlege, wie wir früher in der GBG-Halle oder ganz früher
Frankfurt in die Ballsporthalle sind.
Stimmt.
Bin ich mit Navi hingefahren zum Heimspiel.
Stimmt, das war richtig weird, fand
das
ich.
Stimmt.
Das war schon eine Situation, wo ich gedacht habe, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Aber klar, es war natürlich für die ganzen Teams, die quasi gefühlt aus dem Flieger in die Halle fallen konnten und dann auch direkt wieder zurück waren. Und der Zuschauerschnitt war da gar nicht so schlecht. Also da hatten
wir mussten ja auch die Richtlinien von der IHF erfüllen. Und so viele Hallen haben das hier in der Gegend nicht hergegeben. Ne? Deswegen gab es gar nicht so, aber die Halle jetzt hier in Heidelberg ist einfach.
Absolut. Aber die wollten uns damals auch unbedingt. Ne? War das nicht sogar so, dass die Frankfurter auch gesagt haben, boah, hier, wir freuen uns, wenn ihr kommt?
Ja, und neues Einzugsgebiet und so. Aber wenn man mal ehrlich ist, wir wollen ja schon in der Rhein-Neckar-Region spielen.
Ja, voll.
Also,
aber wir haben ja in Frankfurt immerhin mal ein Stadion voll gemacht. Auch wenn der Weltrekord, wir müssen ihn noch genießen.
Ja,
lange ist er nicht mehr da. Ja, du hast gerade nochmal angekündigt, also oder angedeutet, ist ja klar. Klar freuen wir uns. Ich freue mich auch. Je mehr Löwenspiele, desto besser. Aber für die Jungs ist es zumindest mal eine Umstellung. In den letzten 9 Tagen gab es 4 Spiele, davon 2 auswärts und dann auch nicht gerade um die Ecke. Wie hast du das Gefühl für dich, wie die Jungs das wegstecken, körperlich?
Also ich glaube, das, was wirklich stressig ist, sind die Reisen. Die Spiele an sich, man hört ja auch immer wieder von den Spielen, dass sie von den Spielern, dass sie lieber spielen, als zu trainieren. Und trainieren müssen sie bei Sebastian sowieso immer.
Das hat Andi Schmid mal geprägt, ne?
Es gibt sehr wenig freie Tage. Deswegen glaube ich, dass das, was wirklich auf die Substanz geht, sind die Reisen. Und da versuchen wir alles im Hintergrund zu tun, um das so angenehm wie möglich zu gestalten. Aber ja, so eine Reise nach Lissabon, da gehen halt 3 volle Tage drauf. Und das steckt nicht jeder so leicht weg. Und da müssen sich viele, so wie ich gesagt habe, auch dran gewöhnen noch an diesen Rhythmus.
Jetzt hatten wir, wenn man mal kurz über die Gegner spricht, wir hatten Leipzig, die sind immer eine Wundertüte, egal ob zu Hause oder auswärts, es war ein unheimlich schweres Spiel, ja. Donnerstagsabends, dann spielen wir sonntags gegen den THW Kiel, klar, wo alle sagen, ja, pff, ist ja nicht das Kiel, was wir kennen, aber die sind ja trotzdem, die kannst du ja nie unterschätzen, niemals.
Ja.
Dann fahren wir nach Lissabon, gewinnen da auch noch, total spannend auch noch. Flensburg auswärts. Jetzt kann man ja schon sagen, also man soll das ja nicht als Ausrede verwenden, dass das viel ist mit schweren Gegnern. Aber muss man da nicht auch ein bisschen mehr Verständnis haben für Mannschaft und für drumherum, dass dann da vielleicht nicht immer das perfekte Ergebnis bei rauskommt?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja auch alles keine Maschinen, ne? Also wenn man so manchmal Kommentare liest, denkt man ja auch, hey, glaubt ihr eigentlich, die machen das mit Absicht? Also das, natürlich, und ich finde, man muss viel mehr noch in Betracht ziehen, was für eine Mannschaft wir haben und auch wo wir herkommen. Also wir waren vor kurzem noch, und in der Sportwelt sind ja 2 Jahre kurz, auf Tabellenplatz 10. Und wir haben einfach, und das haben wir schon mal besprochen, auch sogar im Podcast besprochen, wir haben auch Fehler gemacht in der Vergangenheit und wir haben aber einen Weg eingeschlagen, haben einen super Plan gestaltet, den wir angegangen sind und wo wir auf einem sehr guten Weg sind. Und wir haben uns entschieden, also wenn man ganz realistisch ist, wir sind Tabellenplatz 10 und dann heißt, wir wollen wieder an die Spitze kommen. Wie kommt man dahin? Und dann gibt's ja ein paar Menschen, die sagen, ja, die Löwen brauchen neue Top-Transfers. Und in dieser Situation, in der wir waren, da muss man auch mal so realistisch sein, wenn wir absolute Top-Spieler angesprochen haben, die wollten in dem Moment nicht zu den Löwen kommen. Mhm. So ehrlich muss man sein, wir konnten denen nicht garantieren, dass wir europäisch spielen werden. Und dann gibt's 2 Wege. Entweder man engagiert junge, sehr gierige Spieler, die das Potenzial haben, Top-Spieler irgendwann zu werden und investiert in deren Ausbildung, in die Entwicklung, in ein Trainerteam, was das Potenzial hat, das Beste aus so Spielern rauszuholen. Oder wir hätten bestimmt auch mit Top-Spielern reden können und hätten denen unfassbar viel Geld bieten müssen, um sie nach Mannheim zu holen. Ja. Und den Weg wollten wir bewusst nicht gehen. Also wir wollten dieses Gehaltsgefüge so halten, dass es für uns ein gesundes ist, dass es zusammenpasst, dass es innerhalb der Mannschaft zusammenpasst. Und wir haben uns bewusst für den anderen Weg entschieden. Und da sind eben jetzt viele Spieler dabei, die durchaus das Potenzial haben, die aber noch nicht ganz oben sind. Und wo wir uns bewusst auch dafür entschieden haben, den Spielern die Zeit zu geben. Und so ein Gustav Davidsson, der ist viel früher da reingeschubst worden ins kalte Wasser, aber das war gar nicht so geplant. Super Beispiel ist jetzt im Moment Steven, wie er sich entwickelt, wie er jetzt seine Chance nutzt gerade, die er im Training schon sehr viel genutzt hat, wo aber Sebastian ganz bewusst gesagt hat, der Junge braucht Zeit. Ja. Das geht nicht von GOG direkt hierher und gegen die Top-Mannschaften in der Bundesliga, dann am liebsten hätten Fans den teilweise 60 Minuten auf der Platte gesehen. Aber das ist einfach unrealistisch. Und deswegen finde ich, dass wir auf einem guten Weg sind und den Weg auch weitergehen werden.
Ja, man muss ja, also ich lese das ja auch manchmal quer, einfach weil mich auch so ein bisschen interessiert, wie das Stimmungsbild einfach insgesamt so ist, dass man das alles nicht so ernst nehmen darf, weil also man hat ja dann ganz oft das Gefühl, dass da draußen 50 bis 100 Leute an den Tastaturen sitzen, die uns von heute auf morgen zur deutschen Meisterschaft führen könnten, wenn man sie nur lassen würde. Aber das ist ja ein Phänomen, das ist ja im gesamten Kontext der Bundesrepublik Deutschland, ne? Dann sind wir mal 82 Millionen Virologen,
ja,
oder Bundestrainer, Fußball, das kennen wir ja alles. Glaubst du, dass die Erwartungshaltung der Fans realistisch ist in dieser laufenden Saison, oder hast du das Gefühl, dass uns der Pokalsieg, das formuliere ich jetzt schon extra provokant, uns da vielleicht auch einen kleinen Bärendienst erwiesen hat, weil es halt dann einfach mal besser lief als geplant, vielleicht nicht, aber als gedacht?
Ich glaube schon, dass wir das größtenteils wir die Fans im Rücken haben, dass die den Weg verstanden haben, dass sie dahinter stehen. Und wenn man mit ihnen ins Gespräch geht, merkt man das auch. Wenn man Social Media überfliegt, könnte man den Anschein haben, dass es teilweise nicht so ist. Aber das sind ja immer die lautesten, die da. Das
sind vor allem immer dieselben.
Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, ein kleiner Prozentsatz, der das so sieht. Und ich finde, dass wir die Mehrheit hinter uns haben, dass sie den Plan verstanden haben und den auch unterstützen und ja auch auf der Platte sehen, dass das Thema Mentalität, Einsatz von der Mannschaft, wie die Spieler auftreten, das ist ja das, was die Fans überzeugt. Und das haben wir in der Saison schon oft bewiesen, dass wir da die richtigen Transfers gemacht haben und dass wir auch viel auf die Jugend jetzt gesetzt haben und weiterhin setzen, dass wir das ist ja auch, sind ja auch keine leichten Entscheidungen, dass wir nach einer Verletzung von einem Uwe Gensheimer uns entschieden haben, auf Leon und David zu setzen. Mhm. Das war auch so, wenn, dann, dass man natürlich hinter den Kulissen überlegt, reicht das? Das ist natürlich ganz, ganz großes Potenzial und Talent, was wir da auf der Position haben. Aber mit weniger Erfahrung und haben wir auch viel überlegt, ob das reicht für unsere Ziele. Aber wir haben den Weg jetzt erstmal so eingeschlagen und sind uns aber auch darüber bewusst, dass wir nur mit jungen Löwen nicht die deutsche Meisterschaft irgendwann wiederholen können. Aber dass wir einen Mix gehen wollen. Also ich glaube schon, dass diese Idee ankommt, aber es gibt immer die, die laut schreien.
Also ich finde sie vor allen Dingen, also geduldiger zu arbeiten, auch auf Sicht, halte ich einfach für grundvernünftig. Und auch dieser Verein hat eine Geschichte, in der die Unvernunft geherrscht hat. Zu der Zeit waren die Rhein-Neckar-Löwen, ich werde mich jetzt nicht Hendrik Pekelers Worten bedienen, aber du weißt, was ich sagen will. Übrigens auch eine sehr lustige Geschichte, wie ich finde, aber gut. Und ich finde es grundvernünftig, weil am Ende muss ja eins ganz oben stehen. Wir alle, Fans, Staff, Geschäftsstelle, Mannschaft, haben ja Spaß an diesem Projekt Rhein-Neckar-Löwen, an diesem Verein. Und das alleroberste Ziel muss ja sein, dass wir langfristig auf gesunden Beinen stehen. Aber Erfolg ist natürlich auch was Schönes. So, und also, das, die Frage ist.
Ist auch wirklich schwierig. Ne? Also mir fällt es auch, wenn ich dann so ein Spiel sehe wie Heimspiel gegen Kiel. Also natürlich träumt man dann davon, dass wir Kiel schlagen und vielleicht gerade eine schwache Minute erwischen. Und wir haben ja das Potenzial, wir haben das ja schon gezeigt, auch in dieser Saison, dass es gehen kann. Aber ja, wir brauchen Geduld auf dem Weg.
Aber glaubst du, dass. Also gegen Kiel waren es, schlag mich, 17 oder 18?
Oh Gott.
Technische Fehler.
Ja.
17? 18. 18 technische Fehler. Kiel übrigens 3. Glaubst du, das kommt dann auch durch die Terminhatz? Also ich denke jetzt mal ganz, ganz konkret an Juri Knorr. Ich meine, wir Löwen, wir haben das ja, ich hoffe jetzt, dass er uns nicht zuhört, also nicht Juri, sondern Andi Schmid. Wir waren ja jahrelang in dieser wunderbaren Situation, dass unser Top-Spielmacher, von dem wir natürlich auch hochgradig abhängig waren, ja im Januar die Füße hochgelegt hat. Ne? Der hat ja im Januar, hat Andi Schmid 4 Wochen lang Urlaub gemacht und kam dann fit und gesund zurück in die Bundesliga zu einem Zeitpunkt, an dem alle anderen aus den großen Turnieren gekommen sind. Und vielleicht ein bisschen müde waren. Und jetzt sehe ich dann Juri Knorr. Also ich bin ja oft auch mit dabei, wenn Juri dann mit der Nationalmannschaft unterwegs ist und Co. Ja. Tag des Handballs. Ich frage mich manchmal, wie er das macht. Und wundere mich 0,0 darüber, dass er dann mal so ein Spiel drin hat, wo er einfach 4-5 Turnover schmeißt. Also ich kann es nachvollziehen. Die Frage ist dann nur, Wie geht man so ein Problem an? Also wir haben ja keinen adäquaten Ersatz für Juri Knorr.
Also erstmal muss ich sagen, dass Juri ist für mich auch ein Phänomen. Also ich glaube, dass Juri, also in meinen Augen ist er mit einer der professionellsten Spieler, die ich hier kennengelernt habe. Ich kann mich an unsere Vertragsgespräche erinnern, wo ich so vorsichtig mal morgens um 9:30 angerufen habe oder um 9 und gefragt habe, ist okay, wenn ich so früh anrufe? Und dann hat er gesagt, ich komme gerade von meinem zusätzlichen Athletiktraining aus Heidelberg. Also das ist sehr professionell. Ich glaube, was im Moment uns eher Probleme beschert, sind die Verletzungen. Also dass wir in der Breite nicht so stark aufgestellt sind mit Führungsspielern, dass wir einfach eine Verletzung von Halil oder Ulle Forsell-Scheffert, dass wir sowas einfach wegstecken können. Also das ist für uns sehr schwierig. Ulle hat die gesamte Vorbereitung eigentlich nicht richtig mitmachen können und er hat uns getragen in der letzten Saison.
Der ist super wichtig.
Der ist unfassbar wichtig. Oder man sieht auch jetzt, wenn Halil in der Abwehr steht, es ist eine andere Körpersprache, es ist ein anderes Team. Und was er da macht, fehlt uns natürlich auch im Angriff seine Qualität. Und ich glaube, das sind Themen oder Uwe, Ausfall. Man merkt auch das Thema Mentalität auf Außen noch ein Uwe, jetzt ein Patrick. Das können wir im Moment nicht einfach kompensieren.
Nein.
Da ist nicht ein Zweiter auf der Bank, der dann 1:1 diese Lücke füllen kann. Und so ehrlich muss man sein, da sind wir nicht breit genug in dieser Qualität aufgestellt. Aber auch das wussten wir. Das ist jetzt keine Überraschung. Wir wussten, dass dieser Punkt kommen kann und dass es diese Rückschläge geben wird. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn man den Spielplan anschaut und unsere Ergebnisse. Also Eisenach ärgert mich immer noch.
Vor allem jetzt mit den Folgeergebnissen. Also genau. Zu dem Zeitpunkt fand ich es nicht so krass, weil ich mir dachte, boah, die sind schon echt gut, die spielen.
Ja, zu dem Zeitpunkt richtig gut.
Aber jetzt
gut gemacht.
Verlieren die alles.
Genau. Unentschieden in Göppingen. Aber ja. Das sind jetzt zum Beispiel 3 Punkte. Stell dir mal vor, wir hätten die mehr. Also das sind 3 sehr, immer hätte Fahrradkette.
Ja.
Aber dann würden wir bei 5 stehen. Und dann würde kein Mensch fragen, wieso, weshalb, warum. Und dass das passieren kann, so wie wir jetzt stehen, es hört sich auch jetzt gerade sehr dramatisch an. Also ehrlich gesagt, so dramatisch sehe ich es gar nicht. Also wir wussten, dass dieser Weg, dass da Rückschläge kommen werden. Und ich finde, dass das Team rund um Sebastian das sehr, sehr gut macht, die Jungen zu integrieren und sie weiterzuentwickeln. Man sieht ja diesen Fortschritt.
Profisport ist Profisport. Das ist ja kein Unternehmen hier. Also ist ja nicht so, als könnten wir unseren Erfolg planen. Das geht einfach nicht. Dafür ist es halt immer noch Sport und dafür ist ja auch die Spannung dann am Ende auch irgendwo noch da. Wo denkst du oder wo stehen wir denn? Sind wir denn im Plan? Also ihr habt euch ja ihr hattet euch diesen 5-Jahres-Plan zurechtgelegt. Der startete ja quasi mit Amtsantritt Sebastian Hinze. Also läuft der jetzt 1,5 Jahre, anderthalb Jahre ungefähr.
Ja.
Seid ihr da im Plan?
Ja. Ganz klare Antwort, ja. Wir hatten jetzt gerade, ich glaube vor 2 Wochen ungefähr, haben wir uns nochmal in Kronau eingeschlossen. Mehrere Stunden sind diese Sportstrategie nochmal durchgegangen und haben sie nochmal verfeinert und nochmal mehr ins Detail gegangen und nochmal ausformuliert für die nächsten Jahre und haben auch geschaut, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut, was müssen wir noch verbessern für die nächsten Jahre. Und haben da auch festgestellt, dass uns das bewusst war, dass der Weg genau so aussehen wird, wie er im Moment ist. Und in der Strategie steht für dieses Jahr Platz 5 bis 8. Und nachdem wir den Pokal gewonnen haben, so wie du vorhin gesagt hast, war natürlich eine gewisse Euphorie da, die wir aber nie mitgeritten sind. Wir haben immer gebremst und immer gesagt, hier jetzt mal langsam, wir sind da noch nicht. Auch in der letzten Saison, als wir mit den ganzen Siegen gestartet hatten, haben wir auch immer wieder gesagt, hier immer Balle flach halten, würde man privat sagen. Und jetzt ist es, wie gesagt, Platz 5 bis 8 und das ist ja realistisch, aber nach dem Pokalsieg haben wir dann gesagt, naja, jetzt wollen wir schon europäisch spielen nächste Saison. Und das wird schwer. Das wird schwer, das zu erreichen. Das ist nicht utopisch und ich bin auch davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg gehen sind und da auch wieder oben eingreifen werden in den nächsten Jahren. Und das ja auch mit Transfers, die wir jetzt teilweise schon veröffentlicht haben, mit zum Beispiel Ivan Martinovic für die nächste Saison, der wird eine super Verstärkung sein auf der Position. Was wir aber auch noch mit anderen Personalien nachlegen werden, um da einfach nochmal mehr Qualität in den Kader zu bekommen.
Mhm.
Oder auch mehr Erfahrung, nicht nur Qualität.
Das heißt, da sind auch schon Sachen fix?
Ich stocke.
Ja, so einen kleinen journalistischen Anspruch kann dieser Podcast ja auch mal haben, oder nicht? Ich kann das ja mal so machen, so wie bei Sky dann immer so. Ja,
wir möchten keine Wasserstandsmeldung vergeben.
Das sagst du, das ist dein Text.
Das ist
vorher,
Text.
Vorher ist ja noch mein Text, ja, wen haben Sie denn im Auge, Frau Kettemann?
Ich muss erstmal was trinken.
sehr schön.
Ja, also da wird schon noch was kommen. Da sind wir in guten Gesprächen.
Das glaube ich sofort. Also weil du ja auch gerade mal angedeutet hast, es gab ja auch Phasen, wusste man ja, dass die Spieler nicht lange stehen, um bei den Rhein-Neckar-Löwen zu spielen.
Ja, und jetzt
es gab
ist
auch andere
es echt
Phasen.
Wieder anders. Also auch
das wäre meine Frage gewesen.
Sebastians gute Arbeit und ich merke das auch in den Gesprächen, die wir gemeinsam führen. Er macht es unfassbar gut. Er hat diese Idee so verinnerlicht und überzeugt jeden Spieler, der das Potenzial hat, diesen Weg mitzugehen, davon wirklich so Bock auf diese Aufgabe zu haben und so viel Lust auf unsere Löwen zu haben und das Feuer in ihnen zu entfachen und dann ist es für mich relativ leicht, diese Dinge dann zum Abschluss zu bringen und mit den Beratern dann da die Unterschrift drunter zu bekommen, weil er das wirklich richtig, richtig gut macht. Ja.
Das kratzt ja auch so ein bisschen so ein Thema an, das glaube ich auch immer wieder kommt, was auch immer wieder die Fans fragen und Co. Ich sehe das richtig, wir haben momentan keinen sportlichen Leiter, oder? Also weil wo ich jetzt sehe, Flensburg hat ja jetzt Lubomir Franjes geholt und sowas alles, wie ist die Zukunft auf dieser Position geplant? Wird da jemand kommen oder macht das Sebastian in Personalunion, so das englische Jürgen Klopp-Modell?
Im Moment ja, aber es wird wieder einen sportlichen Leiter geben. Mhm. Wir haben da auch viele Gespräche schon geführt und ja, da wird jemand kommen, weil wir finden auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Sebastian macht es unfassbar gut, wie ich eben schon gesagt habe, nur ich möchte auch sicher gehen, dass die Löwen nicht von einer Person abhängig sind. Mhm. Und ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich bin kein Riesenfachmann für das Sportliche. Ich schaue mittlerweile verdammt viel Handball, aber ich finde, dass es auf dieser Position einen Experten braucht, der das Auge auch hat, der das von der Pike auf gelernt hat. Und ich konzentriere mich auf Zahlen, auf Verträge, auf Budgets, auf Marketing und so weiter. Im Moment schaffen wir das sehr gut zu zweit, Sebastian und ich, und auch natürlich mit der Hilfe von Olli Rogisch, der da auch immer noch die Absprache mit den Beratern macht und so weiter und das ganze Orga-Technische im Hintergrund auch übernimmt. Aber wir wollen diese Position auch in Zukunft wieder besetzt haben.
Das ist immer die Hauptfrage. Immer, also ganz, ganz oft kommen immer noch Fans und sagen, ja, wo ist eigentlich der Olli Rogisch? Das stimmt, man sieht ihn nicht mehr so oft. Ich habe ihn schon gesehen, der gerade. Ja. Den müssen wir dringend mal wieder in den Podcast einladen. Ich glaube, die Fans vermissen ihn ein bisschen.
Voll.
Müssen wir tatsächlich auch, müssen wir mal wieder auf unsere Liste schreiben.
Ja, man sieht ihn nicht mehr so viel, weil er viel mit Sponsoren zusammen ist. Ne? Also er sitzt nicht mehr auf der Bank im sportlichen Bereich. Er macht es ja sensationell mit den Sponsoren. Also er ist einfach,
ein geiler Typ.
So authentisch und vertritt die Löwen, war jetzt auch mit einigen Sponsoren zum Beispiel in Flensburg mit dabei und ja, er macht es wie kein anderer. Also besser könnte das keiner, da unsere Kundenbindung und Neugewinnung der Sponsoren vorantreiben und das entspricht genau seinen Stärken. Da sind wir ihm sehr dankbar, dass er da weiterhin die Löwen voranbringt in dem Bereich.
Ja, vor allem in der Außendarstellung. Ich meine, das ist einfach ein Urlöwe, ne? Apropos Außendarstellung, kann es eigentlich sein, dass ausgerechnet wir so eine Free-TV-Allergie haben? Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn unser Spiel in der ARD läuft oder SWR oder sowas, dass wir dann kein gutes Spiel abliefern.
Ah, das stimmt. Ich dachte, ich habe mich jetzt erstmal gefreut.
Es sei denn, es ist Final Four, dann geht's auf einmal, ne?
Das war nicht so schlecht.
Hätte schlechter laufen können. sagen wir es mal so. Ja, es ist ja, man muss ja ehrlich mal kurz sagen, es gibt ja diese blöde Floskel in Anführungsstrichen. Ja, die Liga ist so stark wie nie zuvor. Ja. Aber ich finde, ich meine jetzt, ich bin kein Handballfachmann, werde ich auch wahrscheinlich nie werden, auch nach 10 Jahren nicht. Aber ich finde, es war noch nie so wahr wie dieses Jahr. Also das sagen wir auch jedes Jahr, aber es stimmt doch auch. Es bewegt sich jedes Jahr. Wo fährst du heutzutage noch hin und hast sichere 2 Punkte als Rhein-Neckar-Löwen? Klar, wenn du Berlin bist oder sowas, die reiten diese Welle gerade, aber wo fahren wir noch hin und haben safe 2 Punkte? Das ist, momentan hat sich die Entwicklung der Liga schon krass, oder?
Ja, finde ich auch. Also es ist echt, jedes Spiel ist ja spannend. Also
es wird nicht langweilig. Ja. Und gibt es mittlerweile auch Vereine, mit denen wir uns messen müssen, mit denen wir uns früher nicht messen mussten? Also wenn ich jetzt mal so an Hannover denke, die da auf einmal aufbegehren. Sind da einige dazugekommen, mit denen man sich jetzt so ein bisschen duellieren muss?
Ja, es gibt einfach viele Vereine, die auch echt einen guten Job machen, die auch beim Scouting gut aufgestellt sind, die professionelle Strukturen aufgebaut haben, die auch modernere Hallen belegen, die auch Zuschauerzusprüche haben. Und das ist aber für die Sportart an sich sehr vorteilhaft und gäbe nichts Langweiligeres als im Fußball, das normalerweise bis auf letzte Saison oft klar ist, schon in der Mitte der Saison, wer dann Meister wird. Ne?
Wobei, auch die befinden sich auf einem guten Weg. Fußball-Bundesliga dieses Jahr auch spannend wie nie, muss man sagen. Ich bin auch in der Handball-Bundesliga gespannt, wer es dieses Jahr macht. Also die letzten Jahre habe ich mit meinen Tipps eigentlich immer relativ richtig gelegen. Es war aber auch einfacher, muss man ja auch klar sagen.
Ich frage dich später, wen du getippt hast.
Für diese Saison? Ja.
Oder machst du das öffentlich?
Das mache ich ruhig öffentlich. Ja? Da habe ich keinen. Also ich glaube, dass es dieses Jahr, also hat das auch vor der Saison, ist ja jetzt noch nicht so viel passiert, dass ich das. Ich bin wieder voll auf Magdeburg-Kurs. Mhm. Aber es ist auch vielleicht der einfachste Tipp, ne? So dieser Gratistipp. Also dass es Kiel nicht wird. Deswegen habe ich mich noch gewundert, dass Philipp Jiecher, ich glaube am dritten oder vierten Spieltag, zu Andi Schmid als Experten sagt: Wie könnt ihr denken, dass der THW Kiel dieses Jahr, ja, weil wir Augen im Kopf haben und weil man natürlich sehen konnte, wie abhängig die jetzt jahrelang von Niklas Landin waren. Und ja, das ist auf Sargosen, Landin weg, das steckst du nicht einfach ja weg. Das steckt, no way steckst du das einfach weg.
Ja, aber Magdeburg hat ja auch jahrelang diesen Weg auch aufgebaut. Also
und noch deutlich länger als wir
ihn. Die dürfen jetzt das genießen, was sie da aufgebaut haben. Haben einfach sehr gute Arbeit geleistet.
Sehe ich ganz genauso.
Diesen Weg wirklich stringent verfolgt, gute Personalentscheidungen getroffen, ihr Budget auch jetzt durch sportliche Erfolge nochmal aufbessern können. Also die haben einfach einen guten Job gemacht.
Da gibt es für so ein Zirkusturnier in Saudi-Arabien mal eben 400.000 Euro, ne? Hm. Verstehe ich ja nicht. Wir haben da nie dran teilgenommen, ne?
Oh
auch
Gott,
damals, als, so EHF, damals als EHF-Cup-Sieger waren wir nicht beim Superglobe. Da war er ja noch nicht mal da. Da war der woanders irgendwie. Aber wir haben da nie dran. Ich find's auch nicht gut. Sag ich dir ehrlich, ich würde
nicht dran teilnehmen.
Nee, ich find's gut, wenn wir nicht dran teilnehmen würden, wenn wir es irgendwann mal dürften. Das ist so eine krasse Verletzungsgefahr. Das ist einfach Quatsch. Die spielen da 5 Spiele am Stück, glaube ich, hintereinander jeden Tag. Klar, da hast du auch mal Fallobst dabei, dann spielst du gegen was weiß ich da wen. Aber wäre mir das Geld nicht wert, da mitzumachen. Ich meine, klar, es gibt Leute in dieser Liga, speziell so im Nordosten, die sich auf diesen Titel mega was einbilden. Und damit meine ich noch nicht mal Magdeburg. Aber ich finde das Quatsch. Das wäre mir die Verletzungsgefahr viel zu hoch. Gar nicht mal nur politisch.
Das ist leider politisch korrekt sein und darf nicht nichts dazu meine sagen. Meinung frei.
Okay.
Tut mir leid. Okay.
Dann machen wir gleich das Mikro aus und dann können wir darüber nochmal diskutieren. Ja, ist auch so. Jetzt haben die so viele Nachholspiele irgendwie, Berlin und Magdeburg, weil sie in der Zeit nicht spielen konnten. Ja, aber zum Glück, ich darf ja meine Meinung sagen,
ja,
ist ein Zirkusturnier. So. Wir spielen am 9. Dezember, Samstagabend. Geiler Termin, geiler Gegner, wie ich finde. TBV Lemgo-Lippe kommt. Da ist es unser Löwenherz-Spiel. Das bedeutet, dass wir dieses Mal wieder Spenden sammeln, dass wir wieder schöne emotionale Momente haben werden, dass wir auch ein paar Organisationen vorstellen. Also ganz, ganz wichtig, kauft euch dafür noch eine Karte. Da ist auch, glaube ich, schon einiges raus an Karten. Das wird ein wunderbares Spiel. Wir brauchen auch jeden einzelnen Fan gegen die Ostwestfalen. Wie wichtig findest du das auch persönlich, dass die Löwen auch immer wieder solche Aktionen machen, um ihrer sozialen Gerechtigkeit, sozialen Verantwortung gerecht zu werden?
Sehr wichtig. Also ich finde, dass wenn man in so einer privilegierten Situation ist, wie wir alle hier, uns geht's gut, wir sind zum Glück gesund, wir dürfen einen Job machen, der uns sehr viel Spaß macht, wir dürfen sowas wie heute Abend hier genießen im SMP-Dom in Heidelberg, dass man sich auch immer darauf besinnen muss, dass es viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Und wenn man mit seinem Job dann wirklich noch was Gutes tun kann, also was gibt es denn Schöneres? Also wenn man da an Menschen denken kann, denen es einfach nicht so gut geht und denen helfen kann und die unterstützen kann, dann finde ich, muss man das machen. Das ist unsere Verantwortung und ich finde es wirklich richtig schön, wie viele Löwenfans, wie viele Partner und Sponsoren da jedes Jahr mitmachen. Da kommt ja auch wirklich eine beachtliche Summe immer zusammen und die wir dann überreichen. Und wenn man dann so die Geschichten auch hört im Austausch mit den Organisationen, was man da alles Gutes tun kann und was da umgesetzt wird, das muss man machen. Das gibt es auch meiner Meinung nach keine Diskussion dafür.
Deshalb unser Löwenherzspiel am 9. Dezember gegen den TBV Lemgo-Lippe. Aber wir wollen natürlich auch nicht vergessen, wir spielen am Sonntag gegen die HSG Wetzlar. Auch das ist wichtig, dass ihr da vorbeikommt, weil die können ja auch auf einmal wieder Handball spielen, um es mal salopp zu sagen. Die sind gerade richtig gut drauf. Ich würde aber auch in keiner HBL tätig sein wollen, in der Wetzlar abgestiegen ist, weil es ist einfach ein cooler Club. Ich mag den gerne. Deshalb ist das prinzipiell schön, aber es wäre nett, sie würden von ihrer Welle des Erfolgs eine kleine Pause machen am Sonntag. Wir kommen zu meiner Lieblingskategorie. Wir werden sehen, ob du die auch so gut findest.
Zu neu?
Nee.
Löwen fragen Löwen.
Löwen fragen Löwen. Thomas Jacobi fragt auf Instagram, gibt es Planungen, irgendwann mal beim Frauenhandball einzusteigen?
Wir haben ja Frauenmannschaften bei unseren Stammvereinen. Aber nein, in dem Leistungsbereich gibt es keine Pläne, da einzusteigen. Ich finde auch, dass es bei uns in der Region Vereine gibt, wie zum Beispiel die Ketscher Bären, die das sehr gut machen. Und da müssen wir nicht auf Biegen und Brechen. Ich finde, man muss sich auch auf das fokussieren, was man gut kann. Und das ist bei uns im Moment Leistungssport, Männerhandball.
Aber wenn jetzt mal, ich bin ja manchmal auch so ein hypothetischer Mensch. Wenn jetzt, es gibt ja zum Beispiel auch die Flames Bensheim, die sind, glaube ich, also die spielen in der ersten Liga, sind, glaube ich, gerade Zweiter oder Dritter, sind auch sehr, sehr erfolgreich, spielen auch European League übrigens. Mhm. Wenn die jetzt mal kommen würden und sagen würden, oh, ne, wollen wir nicht mal morgen, und dann nennen wir das Ding morgen Rhein-Neckar-Löwen Frauen oder was, ist das ein, also das ist super hypothetisch, weil wir machen auch E-Sports und Co., also wir gucken ja schon auch über den, über unser Kerngeschäft hinweg, über den Tellerrand, wäre das was, was dich reizen würde?
Also mit mir kann man über alles reden und ich bin für alles dann immer offen für Ideen und wie man das umsetzen kann. Ich frage war ja nur, ob es im Moment geplant ist und das muss mit Nein beantworten.
Das stimmt. Ja. Das ist ja immer auch spannend. Also In Bietigheim wechselt gerade ein ganzer Verein einfach den Verein. Habe ich auch noch nicht erlebt, ehrlicherweise. Ist ja schon auch immer ganz interessant, was da so passiert.
Ja.
Yukuga, und da sind wir wieder beim Thema. Schreibt doch bitte einfach dazu, wie ihr richtig heißt. Dann kann man das auch schön machen. Aber Username Yukuga fragt, wie gut kann man bei den Löwen Beruf und Familie vereinbaren?
Also was heißt, wie kann man bei den Löwen? Also wir sind jetzt kein Riesenunternehmen, wo es irgendwie ganz große Strukturen gibt und 1000 Prozesse und das vorgeplant ist. Wahrscheinlich ist es ja auf meine Situation gemünzt, nehme ich mal an, mit 3 Kindern zu Hause. Und da muss ich sagen, was mir total viel geholfen hat, ist der Aufsichtsrat. Also ich war ja da auch von Anfang an sehr transparent, jetzt auch gerade, wo wir nochmal Nachwuchs bekommen haben, habe ich in der 6. Schwangerschaftswoche dem Aufsichtsratsvorsitzenden und dem Vertreter schon mitgeteilt, dass ich schwanger bin, weil sie eben über meinen Vertrag sprechen wollten und ich damals gesagt habe, ich kann mit euch nicht über die nächsten 3, 4, 5 Jahre sprechen und dann nach 3 Monaten sagen, übrigens, ich bin schwanger. Deswegen habe ich den Weg der Transparenz gewählt und habe da nur gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Also ich führe auch mal viele Telefonate und da sind Babygeräusche im Hintergrund. Das ist nun mal so. Aber da das nimmt mir niemand krumm und jeder weiß, dass ich mit vollem Einsatz für die Löwen immer dabei bin und alles tue, was in meiner Macht steht. Von daher habe ich da größte Unterstützung und die Flexibilität. Dadurch, dass ich jetzt in der Geschäftsstelle der Chef bin, habe ich mir die dann auch selbst genommen und ihn auch dann, wenn es nicht anders ging, auch mal dabei gehabt. Mache relativ viel im Homeoffice, weil ich dann in den Tagen, wo ich in der Geschäftsstelle bin, ein Meeting nach dem anderen habe und dann zu Hause aber ja viele Dinge auch wegarbeiten muss. Viel am Telefon arbeite, ich muss, wenn ich Verträge mache, dann brauche ich meine Ruhe. Das mache ich dann immer, sobald der Kleine schläft, hocke ich am Laptop und nutze das so, deswegen das leben wir auch für die anderen Mitarbeiter vor, dass das Thema Homeoffice möglich ist, dass flexible Arbeitszeiten möglich sind. Im sportlichen Bereich ist es natürlich schwierig. Also klar. Ich kann jetzt, wir hatten das Thema als mal hochschwangere Frauen und wir haben ein wichtiges Pokalspiel. Wie bringen wir den Spieler dann von A nach B? Weil dann der sportliche Erfolg auf der einen Seite für uns an Position 1 steht, klar. Aber ich kann auch jede Familie verstehen, jede Frau verstehen, die bei der Geburt ihren Mann gefälligst dabei haben möchte. Und dann versuchen wir aus Löwensicht immer alles möglich zu machen, um beides haben wir auch bisher immer geschafft übrigens. Also musst du noch keine Frau alleine auf die Welt bringen.
Daran mal angeschlossen, wann war der Moment da, wo dich die Löwen gecatcht haben? Also du bist ja von SAP gekommen, so, und also quasi aus der Privat, ist das noch Privatwirtschaft? Ja, das nennt man auch Privatwirtschaft, genau. Also das heißt von einem Unternehmen, du hattest ja mit Handball, mit den Löwen jetzt erstmal prinzipiell gar nichts am Hut. Aber ich habe das Gefühl, du bist da mittlerweile mit so extrem viel Herz dabei. Wann war der Moment da, wo du gesagt hast, oh, das ist gar nicht mal so eine nächste Station? Das denkt man ja am Anfang. Also so oft, wie ich gedacht habe, das ist nur eine nächste Station und dann auf einmal lebt man da 15 Jahre. Wann war bei dir dieser Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh, geil, das möchte ich richtig schön vorantreiben?
Also erstmal, ich war ja schon oft in der SAP-Arena, ne? Das schon. Also es war nicht so, dass der Anruf kam und ich gedacht habe, wer sind denn die Rhein-Neckar-Löwen? Ne? Also ich wusste schon und kannte auch den Kader und so weiter. Aber du hast recht, am Anfang Aber der Zeitpunkt, der war nicht, das hat nicht lange gedauert. Das war, gefühlt nach 3-4 Monaten war ich da schon so in den Themen drin. Und ich weiß auch, dass auf die erste Ligatagung, und das war ja, die sind immer im Juli und ich habe im Mai angefangen, also war ich da gerade 2-3 Monate mit dabei, habe ich mich sehr akribisch vorbereitet, die Agenda durchgearbeitet, alle Dokumente, die einzelnen Themen mit meinen verantwortlichen Personen, ob es jetzt die Jungen Löwen sind für Jugendzertifikat oder fürs TV-Pflichtenheft, jemand, der hier die Events organisiert, die Themen durchgearbeitet, meine Anmerkungen gemacht und dann beim Essen gesessen mit den anderen Geschäftsführern und dann gefragt, oh, der Punkt, der war aber hier auf Seite 38a, der Punkt ist aber wirklich kritisch, oder? Wie siehst du das denn? Und dann kam die Antwort. Gab es eine Agenda?
Ja, das ist mir vollkommen klar.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe da einfach einen sehr hohen Anspruch an mich, an meine Arbeit, wie ich die umsetze und habe mir gedacht, boah, ich muss mich nicht verrückt machen. Und das hat nicht lange gedauert, bis ich voll bei den Löwen. Ich glaube, von außen wurde das nicht so direkt gesehen, weil ich am Anfang auch gedacht habe, ich müsste tougher auftreten. Ich darf das alles nicht so an mich heranlassen, weil ich bin die einzige Frau, jeder schaut auf mich. Und ich glaube, das Gefühl, was du jetzt sagst, das kam erst auf, als ich mich so ein bisschen geöffnet habe und einfach so war, wie ich halt privat auch bin. Und dann hat man gemerkt, oh, die ist ja auch ganz nett vielleicht ab und zu.
Wir haben zu der Zeit ja auch richtig viel zu feiern gehabt. So, ne? Hat das ein bisschen dazu beigetragen oder war das eigentlich nur so Beiwerk?
Ich glaube, im Nachhinein war das ein guter Einstieg für mich, weil ich hatte genug Zeit, mich mit in die Themen einzuarbeiten, ohne dass kritische Rückfragen kamen und so weiter, weil wir waren ja da wirklich auf der Welle des Erfolgs. Und das hat mir da geholfen, den Einstieg zu haben.
Wir haben noch eine Frage von, also der Bernd Huck hat eine ähnliche Frage, aber die hast du, glaube ich, jetzt mit beantwortet. Der Titan 68 schreibt, haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, aber gut. Hallo Jennifer, unser Kader ist in der Breite zu schwach. Warum? Vielleicht, weil wir nicht genug Spieler haben. Könnte.
Genau. Oder weil die Top-Spieler, die wir haben, viele verletzt waren. Davon hatten wir schon gesprochen. Und ich denke, dass wir in der Spitze uns noch verstärken müssen. Nicht unbedingt in der Breite. Ich glaube, in der Breite sind wir ganz gut aufgestellt und haben wir sehr gute Transfers gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, dass da einige dabei sind, die sich noch richtig gut entwickeln können und die eine richtig gute Entwicklung weiterhin bei uns machen werden. Wie so ein Gustav, wie ein Steven. Das wird noch richtig Spaß machen mit dem.
Wenn wir bei dem Thema gerade sind, ich habe nämlich hier laufen gerade auf der LED-Wall, laufen gerade zum Test die Spieler durch. Andreas Holst, übrigens, da können wir auch mal ganz kurz mit aufräumen. Tatsächlich ist sein Nachname, den die Fans rufen müssten, Holst. Das haben wir aber irgendwie, steht auch auf seinem Trikot. Also alle, die das jetzt hören, die Arena ruft immer Jensen. Ich weiß aber auch noch nicht so richtig, wie ich da entgegenwirken kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal alle Grafiken geändert. Vielleicht hilft das. Andreas Holz hat hier ein richtig gutes Spiel gegen Nantes gemacht, wie ich fand. Jetzt in Flensburg hat er auch wieder ein bisschen Zeit bekommen. Ist es auf jeden Fall so, dass er uns im Dezember verlässt oder ist die Chance hoch, dass er die Rückrunde bei uns auch noch mitmacht?
Ist noch alles offen. Okay. Haben wir von Anfang an auch so mit ihm besprochen. Ich fand es toll, dass er den Schritt dann trotzdem gemacht hat, obwohl wir ihm keine Garantie geben konnten. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen sehen, wie sich das entwickelt, wie sich unsere Verletzten-Situation entwickelt und werden dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.
Dann haben wir noch zwei Fragen. Janne Kähler fragt, was war dein schönstes Erlebnis als Löwengeschäftsführerin?
Es gab viele, viele schöne. Ich würde sagen, das emotionalste, der letzte Pokalsieg. Also das ist ja unvergesslich. Ich muss, eine kleine private Anekdote dazu. Ich war da, ja, wann war das? In welchem Monat?
Müsste April gewesen sein. Ich meine,
so
16. April.
Mein kleiner, so ungefähr ein halbes Jahr. Jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe damals noch voll gestillt. Das bedeutet, der Kleine war mit dem Papa da und wir haben die ganze Arena abgesucht nach einem Ort, der nicht so laut war, weil man logischerweise ein kleines Baby, finde ich, nicht in die Halle mitbringen sollte.
Das ist in der längste Arena eine Herausforderung.
Ja, haben das dann gefunden und das End vom Lied war, dass ich ihn in der Halbzeit stillen musste auf einer Toilette. und dann wieder das Spiel geguckt habe und also diese ganzen Emotionen von diesem Spiel und dann die private Situation, das war, werde ich einfach mein ganzes Leben lang nicht vergessen.
Ja.
Ja, das erleben zu dürfen, gemeinsam feiern zu dürfen, abends noch, natürlich ohne Alkohol dann in dem Fall für mich leider, aber das war, und ich glaube auch, dass es emotional was anderes war, nach den Jahren, die wir zuvor durchgemacht haben gemeinsam. Ja. Das waren ja schon teilweise Scheißjahre, darf man das
ja,
sagen?
Ja, das darf man hier sagen.
Und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen und war auch für mich eine schwere Zeit. Und dann diese Bestätigung zu haben, wir sind auf dem richtigen Weg. Und das war, das hat schon gut getan.
Ich fand, wir hatten uns das verdient.
Schön. Ja.
Einfach auch, weil wir dieses Jahr durchgehalten haben, weil wir alle immer wieder, ich sag mal, die Durchhalteparolen durchgeboxt haben und wir müssen und wir werden wieder was feiern. Aber ich sag dir auch ehrlich, dass es dann so schnell ging, das hätte ich auch nicht gedacht. Aber also, ist ja schön, dass der Sport einen noch überrascht.
Ja.
Jetzt auf die Frage freue ich mich sehr, jetzt bin ich echt gespannt. Sabine, 71 THBC, fragt, bei welchem Sportler wird Jennifer Kettemann zum Fangirl?
Oh Gott, Fangirl.
Ich find's witzig. Jetzt bin ich aber auch echt mal gespannt.
Ich glaube, ich bin generell kein Fangirl.
Naja, oder?
Ich überlege gerade, ob ich jemals mit jemandem ein Selfie gemacht habe. Es gibt so ein ganz uraltes Bild mit Mimi Kraus irgendwann mal. Da war ich aber, glaube ich, 20 oder so. Da war ich aber auch kein Fangirl. Der stand einfach nebendran. Vielleicht wollte er ein Foto machen, ich weiß es nicht mehr. Lass mich überlegen. Also, ich muss jetzt lachen, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte wirklich erzählen soll.
Dann ja. Das ist immer ein Indikator für ja.
Ich habe zumindest letztens überlegt, ob ich mit jemandem ein Foto machen soll und habe es dann aber nicht gemacht. Weil wenn wir zu Hause Fußball schauen, dann wird mir unterstellt, dass von meinem Freund zu Hause, dass ein gewisser Torhüter von Eintracht Frankfurt,
aha,
dass ich mich vielleicht nicht mehr ganz aufs Spiel konzentrieren könnte.
Hat der zufällig denselben Vornamen wie ich?
Mhm.
Schöner Vorname.
Und ich hatte letztens ein Meeting bei Eintracht Frankfurt und die haben so einen Campus und da essen auch die Spieler. Und dann kam Herr Trapp zum Mittagessen rein. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich hingehen soll, ein Foto machen, aber eigentlich nur, weil ich meinem Freund das schicken wollte.
Schön.
Um einen dummen Spruch zu bringen, mit wem ich heute Mittag essen war.
Manchmal zündest du auch gerne, ne?
Ja.
Gut so.
Aber ich habe es dann nicht gemacht, deswegen, ich mache keine Selfies oder sowas.
Also ich habe es auch selten, also wenn das jetzt nicht so Kumpels sind oder so, wo ich sage, okay, den kennt man und dann will man mal irgendwie das mal kurz festhalten, dass man sich irgendwo gesehen hat oder sowas, aber also es gibt ein paar Leute, wo ich definitiv schwach werden würde, ja. Also so, keine Ahnung, also Messi oder so, also so Leute, die wirklich so auf so einem ganz großen Olymp stehen, da würde ich, glaube ich, so eine Chance durchaus mal nutzen. Cristiano Ronaldo, Messi.
Ich habe mal mit Angela Merkel ein Foto gemacht.
Oh, das fände ich zum Beispiel auch gar nicht so uninteressant. Also mit Olaf Scholz möchte ich keins, aber Angela Merkel fände ich schon irgendwie interessant.
Genau.
Aber Olaf Scholz könnte wenigstens lang genug stillhalten. So, das ist macht ja auch sonst nichts, der Kollege. Ja, aber jetzt so aus der direkten, also von den Leuten, die man so auch mal für ein Foto kriegen könnte, wüsste ich jetzt ehrlicherweise aber auch niemanden. Aber wir wissen jetzt, müssen wir mal zum Spiel einladen oder mal einen Podcast einladen. Ich habe gehört, wir haben bald einen Fußballer im Podcast, einen Profifußballer.
Mhm. Darf man das schon sagen?
Weißt du schon?
Ja, ich weiß es schon.
Ich habe mich
sehr gefreut heute.
Ja, bist du Lautern-Fan?
Ich war früher oft auf dem Betze, ja. Ich bin aus der Pfalz, da muss man.
Das weiß ich doch, das weiß ich doch.
Und dann mit dem Zug da mit Freunden hin in die Westkurve mittendrin. Deswegen hege ich schon gewisse Sympathien und ich freue mich auch sehr, wenn der Betze gewinnt, weil ich dann zu Hause bessere Laune habe in meinem Umfeld.
Okay,
sehr
verstehe.
Viel bessere Laune.
Verstehe.
Aber ich bin kein Fan.
Wir sind schon ein bisschen Lautern verseucht in der Geschäftsstelle, ne?
Mhm.
Gibt's viele.
Ja, viele Pfälzer. Ja. Ja.
Ich komme aus der ganz anderen Ecke. Lautern ist, finde ich, einen super geilen Verein. Ist einfach schön zu sehen. So als Verein immer viele Fans. Das ist einfach noch so ein richtiger Traditionsverein. Das ist einer von diesen Vereinen, hat in der zweiten Liga nichts zu suchen. Schalke, HSV, Lautern, das ist eine Farce.
Ja, halt viel Herzblut dabei und die Stimmung auf dem Betze ist schon, ja,
Ja, ich freue mich auch immer über jeden Lautern-Fan, der Deutsch kann. Also, es ist ein Spieler vom 1. FC Kaiserslautern. Ich gebe noch einen Hinweis. Hat auch nochmal eine Bekanntheit erlangt durch 2 Mettbrötchen und einen Kaffee.
Und es gibt bestimmte Freundschaften und so weiter mit unseren Spielern. Freundschaften wäre vielleicht ein bisschen zu viel, genau. Aber ja.
Hat mal in Halle gespielt. Mehr sagen wir jetzt aber auch nicht. Die meisten werden es eh schon wissen. Aber wir müssen mal nochmal nachhaken. Wir haben eine mündliche Zusage, aber noch keinen Termin leider. Wir kommen zur letzten Kategorie.
Löwen privat.
Jenny, wir sind zurück auf internationaler Bühne. Wie sehr hat dich das persönlich gefreut? Ich glaube, du bist großer Fan der European League, oder?
Ja, voll. Also ich finde, es muss auch langfristig unser Anspruch sein, als Löwen da oben mitspielen zu dürfen. Und jetzt auch von der Infrastruktur her, aber also in Klammer, ich finde auch, dass mehrere deutsche Vereine das Potenzial haben, noch europäisch zu spielen. Mhm. Ne? Also ich würde mir eigentlich mehr Champions League-Plätze und European-Plätze für Deutschland wünschen. Aber wir haben einfach optimale Voraussetzungen hier mit der Infrastruktur, das umzusetzen. Und wir haben auch den Anspruch auf sportlicher Seite. Es ist verdammt schwer, in Deutschland einen Rang zu belegen, der es erlaubt, europäisch zu spielen. Aber dieses Ziel haben wir und ich freue mich sehr, dass wir wieder dabei sind.
Glaubst du, dass es eine Retourkutsche von der IHF ist, dass wir weniger Plätze haben als früher?
Nein, die IHF muss so vielen Interessen gerecht werden, dass es auch, wenn man sich in ihre Lage versetzt, sehr schwer ist, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Aber rein sportlich gesehen, aber man sieht ja jetzt auch, dass andere Länder auch das Potenzial haben. Also jetzt, wenn man in unsere Gruppe schaut, das ist ja schon fast Champions League-Niveau. Ne?
Das stimmt, aber trotzdem, wenn man auf die Sieger der European League schaut, in den letzten 20 Jahren ist es ein eindeutiges Bild. Und das auch ganz, ganz oft mit 2, teilweise sogar 3 deutschen Teams im Final Four. Also es ist schon so, dass wir in der, dass die IHF vielleicht der European League sogar einen Gefallen tun würde, da noch ein Spitzenteam, ein deutsches oder 2 rauszunehmen.
Das wäre schon schön, ja.
Das wäre, ich meine, klar, früher hat man den IHF Cup Sieg gefühlt geschenkt bekommen, so. Also, das ist wirklich mit aller Vorsicht zu genießen, so. Aber dann hast du halt mal Göppingen gehabt im Viertelfinale oder halt mal Magdeburg in dem Jahr, in dem wir dann IHF Cup Sieger geworden sind. Allerdings noch ein anderes Magdeburg als das von heute. Aber prinzipiell finde ich, ist die Euroleague schon deutlich aufgewertet zum alten IHF Cup. Siehst du auch so?
Ja, das stimmt. Also allein die deutschen Mannschaften jetzt, die bei uns mit dabei sind, Flensburg, Berlin, Hannover, das oder unsere Gruppe an sich, das ist ja, sind sehr attraktive Mannschaften und wie gesagt, es macht Spaß, in dem Wettbewerb dabei zu sein. Aber es ist auch eine knackige Aufgabe, da was zu liefern.
Einer, der immer wieder betont, dass er mit seinen Leipzigern gerne mal dabei wäre, ist Carsten Günther. Und wenn man euch so sieht, also wenn du, manchmal beobachte ich ja auch mal so ein bisschen, also ihr Manager untereinander, da seid schon alle relativ cool miteinander, oder?
Ja, gerade mit Carsten habe ich ja viel Austausch. Ne? Wir sind zusammen im Präsidium, tauschen uns auch zu den Themen sehr intensiv aus, aber auch mit den anderen, auch mit Marc Schmidt von Magdeburg zum Beispiel, Göpping, Gerd Hofele, die sind beide auch im Präsidium. Da gibt es intensiven Austausch und das ist auch schön so. Also das ist ja, es gibt ja viele Themen, die nicht jetzt die direkte Konkurrenz betreffen, sondern die insgesamt den Handball voranbringen sollen. Und da haben wir jetzt gerade ja viele konstruktive Diskussionen in der letzten Woche im Präsidium gehabt. Da geht es auch manchmal heiß her. Aber macht Spaß, da mitzumischen.
Aber ich höre so ein bisschen raus, es gibt auch Ausnahmen.
Ja, das ist ja so wie in der normalen Arbeitswelt auch. Es gibt Kollegen, mit denen tauscht man sich öfter aus und es gibt welche, mit denen hat man wenig zu tun. Also bei mir gibt es jetzt niemanden, mit dem ich jetzt nicht kann, aber natürlich gibt es welche, mit denen ich mehr zu tun habe und welche, mit denen ich weniger zu tun habe. Ganz normal.
Wie sehr freust du dich auf den Januar und auf die Heim-Europameisterschaft?
Oh, sehr. Ich muss gestehen, dass ich jetzt noch gar nicht die Zeit hatte, mich so richtig darauf einzustimmen, weil wir ja so viele Spiele noch haben bis dorthin. Aber ich freue mich sehr drauf, gerade auf das Eröffnungsspiel mit Andi in Düsseldorf in der großen Arena. Da bin ich natürlich mit vor Ort.
Wir sprechen über diesen André Schmid, das ist ein sehr talentierter Spieler der Schweizer Nationalmannschaft. Genau, der wird mal ein großer, glaube ich.
Der zukünftige Trainer der Schweizer Nationalmannschaft. Und wir sind da ja nach wie vor im Kontakt und wir planen da auch mit unseren Partnern dort eine Reise dorthin. Und Andi wird uns dann auch in der Loge noch besuchen und Hallo sagen und die alten Gesichter begrüßen von früher. Ich hoffe, dass er sportlich keinen Erfolg hat an dem Tag, aber wir freuen uns auf die EM und ich hoffe, dass da auch, du bestimmt auch, du bist ja da noch näher dran in dem Fall, eine Euphoriewelle in Deutschland entsteht, ne? Dass da sowas losgeht.
Ich befürchte, die wird nötig sein. Also ich befürchte, sie wird nötig sein, ja, so kann man das ausdrücken, weil sportlich gesehen hat man ja jetzt dann auch zuletzt bei den Spielen gesehen, wird sehr viel Fansupport nötig sein, damit diese gesetzten Ziele, ist ja immer die Frage, also Halbfinale steht ja immer im Fokus, ob das wirklich machbar ist, da braucht man auch ein bisschen Losglück und es muss so laufen wie 2019, es muss wirklich so eine Euphoriewelle entstehen.
Ja, muss man mal gucken, weil ich glaube, dass die auch erst so richtig entstehen kann, wenn richtig hochprofessionelle sportliche Leistung da gezeigt wird, ne? Und dann entsteht ja sowas. Und dann muss man mal gucken, wie das sich entwickelt.
Also ich bin sehr froh, ich freue mich auf dieses Spiel, 50.000.
Moderierst du das?
Ja, naja, ich bin Hallensprecher bei dem Spiel. In dem Fall muss man dann ja tatsächlich mal Stadionsprecher sagen. Ich habe aber ja den alten Rekord auch gemacht, die 44.000 in Frankfurt. Das wird auch eine Herausforderung. Also ich bin sehr froh, dass wir gegen die Schweiz da spielen, bei allem Respekt für die Schweizer, aber so eine Kulisse und dann Frankreich oder so, du kriegst den Druck nicht so. Du kriegst den Druck nicht so wie in Köln, in Berlin, in den kleineren Arenen, in Anführungsstrichen. Das wird eine große Herausforderung sein, an diesem Tag sportlich die Mannschaft auch so ein bisschen zu tragen.
Ich bin mal gespannt. Sagen ja viele, dass es so weit weg ist. Ne? Ich war damals nicht dabei.
Brutal. Ich glaube, dass da oben gar keiner mehr gewusst hat, wer da unten überhaupt spielt. Da spielt irgendwie Weiß gegen Gelb. Ich habe nämlich lustigerweise am Montag mit Pascal Henz über dieses Spiel gesprochen, weil der hat damals noch für den HSV gespielt. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass der da noch beim HSV war. Und dann, der hat auch gesagt, das ist irgendwie, also das war ihm einfach alles zu weit weg. So. Also gefühlt hat er nicht einen Fan gesehen, so, weil das ja alles, und da war aber, man muss aber dazu sagen, und das wird diesmal anders sein, wir hatten ja beim Spiel in Frankfurt, wenn so in der Mitte des Spielfelds war, hatten wir ja hier eine kleine Fantribüne und ansonsten war aber ja hier wirklich frei. Da waren ja wirklich 20, 30 Meter bis zu den Tribünen, die wir dann normal genutzt haben, war frei.
Ah, und jetzt ist es bestuhlt,
genau.
Ne?
In Düsseldorf wird es so sein, dass die Tribünen ganz flach bis an das Spielfeld ranbauen.
Das macht schon einen Unterschied.
Ja, das wird einen großen Unterschied machen. Ja. Aber ich bin auch dann ehrlicherweise froh, wenn wir dann in Berlin sind und dann vielleicht das wirklich auch ein bisschen die Fanunterstützung ein bisschen mehr konzentrieren können auf die Mannschaft. Wir werden wahrscheinlich das größte Clubkontingent stellen bei der deutschen Nationalmannschaft. Wahrscheinlich, voraussichtlich, wie man immer so schön sagt. 4 Löwen, wenn man mal überlegt, ich glaube, es war das vorletzte Turnier, da waren es 0. Wie stolz bist du darauf?
Oh, sehr. Ich bin sehr stolz auf die Jungs, ne? Und wir haben uns auch immer auf die Fahnen geschrieben, also es müssen jetzt nicht x deutsche Nationalspieler immer bei den Löwen spielen, aber dass das Thema Identifikation für uns auch ein Thema ist, ne? Wobei auch das würde ich jetzt auch kritisch hinterfragen, weil ich finde, ein Halil ist eine super Identifikationsfigur und ist Kroate. Deswegen ist es keine unbedingte Voraussetzung, aber ich bin da sehr stolz drauf. Wir haben beim letzten Lehrgang eben die meisten deutschen Nationalspieler gestellt von allen Vereinen und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass die Jungs da ein gutes Turnier spielen und aber auch verletzungsfrei wieder zurückkommen.
Also ich finde schon, dass das auch ein Anspruch sein sollte, dass man auch viele deutsche Spieler integriert. Also das ist jetzt wirklich das muss man ja auch immer nochmal trennen, das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Also ich finde das Flensburger Modell furchtbar. Also ich finde es furchtbar, dass da ein einziger Deutscher drin ist. Da geht es mir jetzt gar nicht darum, ob der deutsch ist oder nicht, sondern es geht mir darum, dass da ja für die Förderung, gerade für die Nationalmannschaft, ein Top-Team, Top 3 in Deutschland, sich offensichtlich überhaupt keine Gedanken darüber macht, finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass wir diese Nationalspieler haben, weil speziell David ja auch wirklich komplett aus unserem eigenen Stall kommt. Und das finde ich halt, das finde ich super geil. Das finde ich am allerbesten.
Das ist ja immer die Traumgeschichte. Ne?
Voll.
Auch, also das ist, auch wie David sich entwickelt, da geht mir ja das Herz auf. Also bei jedem gehaltenen Ball, bei ihm freue ich mich so sehr für ihn, für die Entwicklung, für die Löwen. Das ist ja das, was man wünscht. Auf der anderen Seite muss man auch immer da wieder die Erwartungen runterschrauben, weil wir werden nur mit jungen Löwen nicht irgendwann mal wieder die deutsche Meisterschaft gewinnen.
Klar.
Also das sage ich nur so dazu, weil das ab und zu ja, die müssen die Jungen spielen lassen und so. Ja, wir wollen aber auch wirklich, also der sportliche Erfolg muss an erster Stelle stehen.
Das merkt man ja jetzt auch. Man will ja den jungen Kerls nichts. Aber ich erinnere mal daran, als Leon Zacharias damals zu Klaus Gärtner gesagt hat, nach seinem ersten Spiel gegen den THW Kiel, das Problem ist, dass von außen hinter Niklas Landin nicht mehr so viel Tor übrig bleibt. So, das ist ja eine wahre Aussage gewesen. Jetzt hat man es ja auch wieder gemerkt, dass die Jungen von außen eher ein bisschen mehr Probleme mit einem Kevin Möller haben. So, weil da vielleicht auch im Kopf ein bisschen mitspielt, boah. Also schon ein guter Torwart.
Ja, und die anderen Mannschaften stellen sich ja auch drauf ein. Also die haben ja genau die Außen schießen lassen wollen. Ne? Also
die wissen das ja.
Und die machen das verdammt gut. Also wie schon gesagt, also beide, Leon und David auf der Position, machen da einen guten Job. Es ist einfach so, dass ab und zu man merkt, dass da eine gewisse Erfahrung noch fehlt.
Du kannst es halt nicht.
Ich möchte beide gerne langfristig beobachten und schauen, wie der Weg weitergeht, aber ich kann nicht garantieren, dass immer Junglöwen auf jeder Position spielen werden. Das ist unrealistisch.
Nein, das ist es auch. Aber ich glaube, das wissen unsere Fans auch, weil klar, so ein Uwe Gensheimer, den interessiert das nicht, ob da ein Kevin Möller drin steht oder Kevin Trapp vielleicht zufälligerweise. Das ist dem Uwe Gensheimer egal, dem Patrick Krötzky auch, aber unseren jungen Kerls halt natürlich irgendwie noch nicht so richtig. Aber das ist, also die Story von David Späth ist natürlich Wahnsinn. Trotzdem, das hat mich so ein bisschen geärgert. Der Mann hält 19 Bälle gegen Kiel und wir schaffen es halt vorne nicht, diese überragende Leistung, also ihm auch zu zeigen, Junge, das hat sich gelohnt, dass du diese geile Leistung, und das ist ja voll untergegangen.
Ja.
Also da hat
ja,
nachher keiner mehr drüber
Leben
gesprochen.
Gemacht, da, bei so einem Spiel auch, dass Sebastian ihn direkt anfangen lässt. Also so eine schöne Geschichte und dann stimmt einfach die Trefferquote vorne nicht. Aber ja, so ist es in der Mannschaft.
Habt ihr euch eigentlich bei dem Thema Torhüter irgendwie eine Deadline gesetzt, wie ihr das weitermachen wollt?
Nein, keine Deadline. Ich finde erstmal, dass ich habe größten Respekt davor, wie die drei damit umgehen.
Das in jedem Fall so,
ja. Ich finde das sehr professionell von allen dreien. Da möchte ich keinen rausnehmen. Ich glaube, das ist auch dem geschuldet, dass sie sich auf der persönlichen Ebene einfach schätzen und dass sie sich mögen. Und uns ist allen bewusst, dass es keine einfache Situation ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Konstellation nicht auf ewig hält. Also so naiv bin ich jetzt nicht. Wir sind aber auch, also wir müssen aufpassen, dass uns das nicht zum Problem gemacht wird. Weil wir sind in der Situation, weil sich David viel schneller so gut entwickelt hat, als jeder von uns und ich glaube auch er selbst gedacht hat. Also dass er jetzt schon so gut ist, damit haben wir einfach vor ein paar Jahren nicht gerechnet. Und für uns war es wichtig, jetzt David langfristig an uns zu binden, ihn im Verein zu halten. Und bei allem, was da noch kommt, hoffe ich, dass wir das alles immer konstruktiv miteinander gut hinbekommen, so wie wir viele Dinge schon gelöst haben. Und wir sind auch da im Austausch und ich finde das wirklich so, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist wirklich gut, wie das so vernünftig und menschlich und gut abläuft.
Ja, da lässt sich auch keiner hängen.
Und und es gab schon so viele Spiele in dieser Saison, wo immer ein Spieler, ein Torhüter von uns was hatte. Also ob es irgendein Infekt war oder eine Verletzung, wo wir so froh waren und also alle drei zu haben, um den Satz zu vervollständigen. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass wir den Pokal gewonnen hätten, wenn wir nicht genau die drei Torhüter hätten.
Das sind ja auch alle zum Einsatz gekommen.
Ja. Es ist, und alle mit auch wichtigen Rollen.
Ich habe da bei allen Respekt. vor, wirklich, ist so. Joel ist in seiner ganz normalen Entwicklung gerade einfach saustark so. Ja. Bei David, da kommt er noch dazu, die Verletzung, die ja nun mal auch das so, manchmal tun die Leute so, als wäre der Kreuzbandriss 5 Jahre her, was genau gar nicht der Fall war.
Ja.
Und Apfel, ich meine, bei Apfel, das wissen wir mittlerweile ja auch, da war zwischendurch ja die Frage, ob er überhaupt jemals noch mal einen Handball in die Hand nimmt. Und der ist auch wieder auf einem richtig, richtig starken Niveau.
Ja.
Also ich bin aber auch ehrlich zu dir, also was diese Entscheidung angeht, würde ich ungern in eurer Haut stecken, weil es halt einfach, ja, die sagen immer alle den Luxussituationen, aber solche Luxussituationen bleiben ja seltenst langfristig Luxussituationen. Aber ich glaube, dass die drei auch alle so charakterlich stark sind, dass da irgendwann wird sich da was entwickeln.
Auch menschlich so auch in Ordnung sind, dass du dich ja auch von keinem gerne trennst, wenn es so weit kommen sollte oder dass jemand weggehen möchte. Du wirst ja bei jedem ein weinendes Auge haben.
Jetzt, wo der Joel Belem sogar Kopfballtore macht.
Eben musste ich erst.
Aber er musste selber drüber lachen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Er musste ja selber drüber lachen. Ich glaube, die Szene, die wird noch ein paar Mal laufen diese Saison in allen möglichen Highlight-Tapes.
Ja. Ja.
Jetzt kommen wir doch nochmal ganz kurz zu einem bisschen was Privatem. Wir haben jetzt bald Dezember. Weihnachtszeit geht los. Hast du schon was geschmückt oder bist du da eher später dran?
Oh Gott, ich hasse dieses Thema.
Bist du der Grinch oder was?
Nein, ich finde das, also gerade als Mutter, ich habe so eine imaginäre Liste, da habe ich tatsächlich noch keine Liste für eine der wenigen Dinge, wo ich keine reelle Liste habe, aber ich habe eine Liste im Kopf an Dingen, die ich unbedingt vor Weihnachten mit meinen Kindern machen möchte.
Okay.
Und die für mich bei Weihnachten dazugehören. Das ist eben Schmücken, Adventskranz basteln, Adventskalender und was da alles so dazugehört. Und ich habe so großen Respekt davor, ob ich es schaffe, das alles so, wie ich mir das vorstelle, umzusetzen zu Hause, weil wir ja, also der November und Dezember sind immer die anstrengendsten Monate in unserem Business, dass ich tatsächlich gestern Abend angefangen habe, Plätzchen zu backen.
Oh, schön.
Mit meinem mittleren Sohn. Mir ist es auch wichtig, diese Dinge umzusetzen und da zu Hause auch diesen Flair reinzubringen. Und die Kinder, ja, die freuen sich ja riesig auf Weihnachten.
Ich habe jetzt hier noch ein paar Fragen stehen.
Mhm.
Adventskalender selbst basteln oder kaufen?
Boah, ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass so ein gekaufter doch auch super ist.
Ah, okay, so rum.
Ich habe das gar nicht als so, also gerade bei meinem großen Sohn dachte ich, der ist viel zu cool dafür, ne? Der braucht das eigentlich gar nicht.
Wie alt ist der jetzt?
Der ist 12, okay. Aber der hat gesagt, nein, Mama. Auf jeden Fall basteln. Also kann ich komplett vergessen. Und da ist auch, also wir haben jetzt schon zusammengesessen abends, als die Kinder im Bett waren und haben uns überlegt, weil da kommen bei uns immer Gutscheine rein.
Mhm.
So Dinge wie Kinder haben die Machtabend und so Sachen.
Wie stelle ich mir das denn dann vor?
Die dürfen dann entscheiden, wie lange sie wach bleiben, was sie essen, wie der Abend abläuft.
Was?
Die dürfen alles entscheiden dann. Also so Sachen.
Cool ist
und dann
das
freuen
denn?
Sie sich drauf. Ja, dann, oder McDonalds-Besuch, Kinoabend, so Sachen. Und wir machen, das ist auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was Soziales. Also sie bekommen verschiedene Tütchen und in manchen Tütchen sind eben ein Gummibärchen und 2 Euro für jeden.
Mhm.
Und sie dürfen entscheiden, ob sie diese 2 Euro behalten für ihr Taschengeld oder da stehen 3 Tütchen dann auf unserem Schrank. Und das sind soziale Projekte.
Ah, cool.
Und dann hat noch nie jemand diese 2 Euro in seine eigene Kasse gemacht, sondern das spenden sie dann. Und zwischen den Jahren, nach Weihnachten, sitzen wir zusammen und überlegen dann, für welche Projekte wir das spenden.
Das finde ich
sehr. Ist nicht
schön.
Auf meinen Mist gewachsen, kommt alles von meinem Freund, aber finde ich schön, dass sie sich dann mit solchen Dingen auch beschäftigen. Mhm. Ja.
Echte Kerzen am Baum oder elektrische?
Nee, um Gottes Willen, elektrische. Ich fackel die Bude da ab.
Aber wir sind doch alle BGV-versichert, oder nicht?
Die spielen bei uns also immer, jeden Tag. Handball, Fußball, der Kleine mit seinem Bobbycar, um Gottes Willen.
Also ich kenne keinen, ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der sich da echte Kerzen hinmacht. Das ist ja auch
drei
Wahnsinn.
Kindern zu Hause, also vier.
Nein,
das,
also auch so, also ich Freunden, auch als.
Es sind vier Jungs bei uns.
Auch als Erwachsener einfach, also auch ohne Kinder würde ich.
Ich bin froh, wenn der Weihnachtsbaum ein paar Wochen überlebt.
Ich mache um meinen immer einfach eine, ich habe so einen Plastik-Weihnachtsbaum, da ist da eine Kette drum, der habe ich vor 4 Jahren einmal geschmückt und dann mache ich da immer Mülltüten drumherum, dass der nicht staubt, dann geht der in den Keller und jetzt hole ich den wieder hoch und dann mache ich einfach die Mülltüten ab. Und dann ist wieder alles
das
super.
Das ist bei Gerwins zu Hause, ja, wir schmücken einfach den Weihnachtsbaum, wir machen die Mülltüten
so
ab.
Ja, das ist, geht meist dann relativ schnell. Geschenke en masse oder weniger ist mehr?
Also ich schenke schon gerne und auch viel, weil ich das einfach schön finde, wenn sich andere freuen. Aber bei den Kindern bin ich jetzt gerade dabei, Erlebnisse zu schenken. Mhm. Also beim Mittleren waren wir jetzt, der hat letztes Jahr bekommen, dass wir zu Starlight Express gehen.
Oh.
Und der, bist du Musical-Fan?
Ich bin.
Hab ich jetzt einen Nerv getroffen?
Da hast du nicht einen Nerv getroffen, da hast du ein Kindheitstrauma getroffen.
Oh,
weil meine Eltern immer, ja, ich bin ja da aufgewachsen in der Nähe, in Hamm. Und das ist ja nach Bochum, ist ja nicht viel. Ist ja nicht weit. Und ich wollte immer meine ganze Kindheit zu Starlight Express. Meine Eltern sind auch zweimal da gewesen. Ohne mich.
Hä?
Ich war bis heute noch nicht bei Starlight Express.
Nein.
Und ich will unbedingt mal zum Starlight Express. Jetzt ist es ja nicht so, als könnte ich nicht einfach sagen, ja komm, mach's mal. Aber geht ja, ist ja nie Zeit dafür. Aber Starlight Express ist wirklich so eine Art Kindheitstrauma. So ausgerechnet jetzt das nennst. Es gibt so viele Musicals auf der Welt. Ich bin doch gar kein Musical-Fan, aber Starlight Express möchte ich einmal sehen.
Richtig schön. Also ich
warst war du schon da?
Als Kind und jetzt nochmal.
Ja, schön. Schon zweimal sogar.
Ja.
Schön. Als Kind auch, ja?
Ja.
Schön. Ausgerechnet von all den Sachen.
Tut mir leid.
Steht auf meiner Bucketlist ganz groß und fett drauf, ja.
Okay. Ja, und so Sachen.
Ja.
Mit meinem Großen gehe ich einmal im Jahr zum Supercup, Fußball. Also ich mache immer ein Event pro Kind alleine, dass die mal Mama pur haben.
Das finde ich cool.
Das verbinde ich meistens mit einem Weihnachtsgeschenk.
Gänsebraten oder Kartoffelsalat? Gänsebraten.
Das ist mir völlig egal.
Echt jetzt?
Ja.
Nee, Essen an Weihnachten muss immer gleich sein. Da gibt es nur entweder oder.
Es kommt auf die, wir sind ja Patchwork und zum Glück funktioniert das sehr gut. Das bedeutet, es kommt vor, dass wir an Weihnachten meinen Ex-Mann da haben, meine Ex-Schwiegermama, die Ex-Uroma.
Und das klappt besser als bei den Pochers?
ja, viel besser. Und deswegen ist es teilweise eine große Gruppe, die dann meistens zu meinen Eltern kommt, weil die ein größeres Wohnzimmer haben. Und dann möchte ich nicht, dass meine Mutter dann so viel Arbeit nur wegen Kochen hat.
Das verstehe ich. Ja.
Und deswegen gab es letztes Jahr tatsächlich Wiener Würstchen und Kartoffelsalat. Und dieses Jahr wird es, glaube ich, ein bisschen aufwendiger, aber das ist für mich völlige Nebensache.
Okay.
Das ist mir egal.
Nee, wie man ja an mir sieht, ist Essen nie eine Nebensache. Ich bin, an Weihnachten gibt es bei uns zu Hause, also bei meinen Eltern, gibt es immer dasselbe. Ich bin jetzt 36 Jahre alt, da gibt es seit 36 Jahren dasselbe Essen
ganz
zu Hause. Nee, es gibt immer so Schinken, also Kassler Schinken so mit Soße und dann aber auch immer Knödel, so Röstzwiebel Knödel und Rotkohl. Das
oh,
ist so unser, ja, voll geil. Und bei meiner Oma am Tag danach gibt es dann immer Kartoffelsalat und Wiener Würstchen. Das ist aber am 25. ist mir auch egal, da kann man eine Pizza bestellen. Aber am 24. ein Jahr war ich ja Weihnachten nicht zu Hause, weil ich in Berlin gelebt habe damals. Und dann, das werde ich auch nie wieder machen. Und da hatte ich, das war das einzige Weihnachten in meinem Leben, wo ich das nicht dann so hatte. Mhm. Aber bei uns gibt es immer dasselbe. Also Gänsebraten, weiß ich auch nicht, ob ich das glücklich machen würde.
Also ich finde es wichtig, dass alle da sind und dass die Kinderaugen leuchten. Und da sind für mich die Prioritäten drauf. Aber das Essen ist mir egal.
Das ist es ja sowieso.
Ja.
Also das ist es ja, ja sowieso. Geschenke ohne Ende muss ja eh sein.
Ja.
En masse. So, Jenny, das war's. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, Kevin.
Wir machen jetzt nicht vom Adventskalender Türchen auf. Wir machen jetzt das Türchen Richtung Halle auf. Mhm. Die Fans sind jetzt schon drin seit 4 Minuten. Der Dome fühlt sich langsam. Ganz ehrlich, ich bin ja so ein Mensch, also wenn man mir so ein bisschen den kleinen Finger gibt und etwas nach oben von der Entwicklung her, also ich würde gerne ab jetzt immer jede Podcast-Folge in dieser Loge aufzeichnen. Lässt sich das machen, Jenny? Du hast doch gute Kontakte hier zu der Halle, oder nicht?
Bestimmt, müssen wir mal mit der GGH reden.
Also, ist ja schon ein schönes Ambiente hier. Ne? Wir gucken jetzt hier gerade raus. Wir werden ja das ein oder andere Foto auch posten von dieser Podcast-Folge. Wir haben hier einen super geilen Blick. Die Fans strömen langsam in den SNP-Dome.
Jetzt müssen wir nur noch gewinnen.
Heute ist Matchball.
Ja. Sowas. Also wenn wir heute gewinnen, sind wir durch.
Und dann kommt wahrscheinlich Hannover und wen haben wir dann? Sabsche. Oh, das ist der Club von Lukas Podolski. Das wäre natürlich nicht schlecht. Vielleicht kommt er ja mal zu uns.
Zum Podcast.
Oder Andi, wenn es richtig wild läuft.
Andi Schmid. Ja, aber da müssen wir in Luzern aber auf jeden Fall gucken, ob der Boden richtig aufgebaut ist. Die nehmen da schon mal 90 Zentimeter dazu. Vielen Dank, Jenny. Das war Folge 84 beim Löwenfunk. Wie gesagt, die nächsten Wochen, normalerweise kann ich auch immer noch mal sagen, der und der ist beim nächsten Mal zu Gast. Wir haben, ich kann euch sagen, wir haben in den nächsten 2-3 Folgen auf jeden Fall sehr, sehr spannende Gäste. Deswegen sind auch beide nicht löwenintern. Das wird spannend. Und jetzt gucken wir mal, dass wir heute was holen gegen Lissabon. Ihr kauft euch bitte draußen noch Karten für Wetzlar am Sonntag und für das Spiel am 9. gegen TBV Lemgo Lippe, unser Löwenherzspiel. Das war's für heute vom Löwenfunk. Macht's gut.
Tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.